Herr Günther würde fragen, was passiert hier? Neuer Name, neues Logo, alles neu bei Mama Magenta. Das ist sie, liebe Freunde, die erste Folge von Basketball Deutschland, der Podcast von Magenta Sport. Andere Podcasts, die kündigen immer nur vor der Sommerpause an. Aber wir kommen zurück, neuer Anstrich, neues Image, dann sind wir wieder da, dann machen wir andere Dinge. Wir kündigen nichts an und liefern dann trotzdem, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Weil alles neu stimmt ja auch nicht ganz. Mein Name ist immer noch Benny Zander und ich begrüße unsere liebgewonnene, gewohnte Expertinnen und Expertencrew. Hallo, Iretia Mojo. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir waren gestern Abend auf der gleichen Veranstaltung in Hamburg. Iretia hat nur deutlich eher den Absprung geschafft und sieht unverschämt fresh aus. Auch wenn um eins ist ja jetzt auch nicht früh, ne?
Nee, ich habe tief sitzende Augenringe.
Achso, ja gut, das die Kamera ist immer... Nee, du siehst trotzdem fresh aus. Jetzt ist sie wieder gerade gezogen, du siehst immer noch fresh aus. Und immer frisch ist natürlich auch Per Günther. Pero, ich grüße dich. Was sagst du? Jetzt kann ich endlich mal die Frage stellen, die sonst bei Sportreportern für so Interviews nach einem Spiel eigentlich auf dem Index steht. Wie fühlt es sich an? Fühlst du dich wohl mit dem neuen Podcast-Mantel, den wir hier um deine breiten Schultern hängen?
Auf jeden Fall. Wir haben ich muss ehrlich gestehen, ich habe unsere Aufgabe immer so aufgefasst, auch quasi Basketball Deutschland zu besprechen. Das heißt, wir tun ja quasi nichts Neues. Ein neues Gewand ist immer schön. Wir sind so ein bisschen wie Madonna. Das ist, glaube ich, der sechste Name schon, den dieser Podcast trägt. Stillstand ist Rückstand, wie Rückschritt, so. Und wir gehen einfach mit der Zeit. Wir sehen unglaublich scharf wieder aus, auch in diesem neuen Zwirn.
Absolut, das ist Wahnsinn. Wir werden uns in dieser Konstellation und ergänzt noch um Steffi Blochwitz in den kommenden Tagen rings um die Heim-WM der Basketballerinnen regelmäßig hören. Das kann ich an dieser Stelle ja schon mal ankündigen. Ich werde nachher noch ein paar Takte dazu sagen. Wir sind gemeinsam auf einer Bühne am Donnerstag. Da müssen wir, Ireti, da brauche ich noch mal ein bisschen Outfit-Unterstützung von dir. Da musst du mir noch mal ein paar Tipps rüberschubsen. Dann am Freitag nehmen wir nach dem deutschen Spiel quasi die erste WM-Spezialfolge auf. Und dann fahren wir die Taktung wieder hoch. Sind wir wirklich fast jeden Tag auf Sendung. Entweder Steffi oder ich in der Moderation. Und ihr beiden seid immer mit dabei. Und weil Per es gerade gesagt hat, vielleicht müssen wir auch noch mal ganz kurz erklären, ich hatte vergangene Woche ja schon angekündigt. Also Basketball Deutschland heißt ab jetzt quasi euer Zuhause für alles, was im deutschen Basketball wichtig ist. Nicht nur dieser Podcast, sondern ganz generell. Ja, da gibt's alles rings um Nationalteams, um unsere besten Spielerinnen und Spieler, egal ob im Innen- oder im Ausland. Wir wollen euch da in Zukunft noch mehr Geschichten liefern, noch mehr Infos geben zu den deutschen Nationalspielerinnen und Nationalspielern. Sowohl hier im Podcast als auch mit einer gigantischen Content-Offensive. Ihr könnt jetzt schon schauen. Bei Magenta Sport, Magenta TV und auf YouTube die erste Folge einer neuen Doku-Serie. Den Link packen wir, glaube ich, würde ich auch mal sagen. Wohin, Pero, wohin packen wir den Link?
In die Shownotes.
Das ist absolut korrekt. Also Thomas macht das, danke an dieser Stelle. Die erste Folge ist da geht's um den Status quo. Wo stehen wir denn basketballtechnisch im Moment in Deutschland eigentlich gerade? Wir haben Leonie Fiebig in Brooklyn besucht, mit ihr frühstücken gewesen. Das hätte ich mir noch stundenlang angucken können, weil sie auch so eine beruhigende Wirkung hat. Dazu später mehr. Wir haben mit Dennis Schröder gesprochen, mit Isaiah Hartenstein gesprochen. Sehr sehenswert. Und das ist eben nur der Auftakt. Wir schieben damit quasi jetzt die Heim-WM an, unserer Basketballfrauen. Die zweite Folge beleuchtet dann dieses Turnier, ist also auch schon zeitnah verfügbar. Und danach wird es dann immer wieder Specials geben, bis zur Männer-WM 2027. Also freut euch mal auf das, was da alles kommt. Und das Ganze verlängern wir dann eben auch hier in diesem Podcast. Ich habe schon gesagt, Donnerstag mit euch beiden Mäusen, erster Live-Podcast überhaupt in der Geschichte, Magenta Mitte in Berlin. Die Hörerinnen und Hörer haben schon fleißig bei Instagram kommentiert. Ich fand das ganz clever von unserer Redaktion. Man musste kommentieren, mit wem man dahin möchte. Und dann kann man Tickets gewinnen. Das ist irgendwie, ich finde das psychologisch relativ smart. Und da sind relativ viele Meldungen reingekommen. Also es gibt tatsächlich, Irete schüttelt auch gerade noch so ein bisschen, es gibt einfach Menschen, die uns live auf einer Bühne sehen wollen. So. Was ist los mit denen?
Ich glaube, es sind Berlinerinnen, die einfach nur Ireti sehen wollen. Ja.
Ich weiß nicht, nee, das
wie involviert wir da sind.
Quatsch.
Ireti, du bist schon ein großer Faktor, das glaube ich schon. Und wie gesagt,
was ist dein Name eigentlich so, wie der Beehive für Beyoncé? Du hast schon auch so eine heftige, so eine Followerschaft. Was ist das? Das Ireti-Team? Oder was
Nein.
ist das?
Oh.
Ja, ist es das Ireti-Team? Das sich assembled, wenn du sagst, Leute, ich bin in Berlin, komm vorbei, dann kommt das Ireti-Team, ne?
Nein, so ist das nicht. Wir sind alle Komplizinnen, würde ich sagen. Und die Frauen-Basketball-Bubble ist einfach nochmal ein bisschen spezieller, weil wir kleiner sind.
Du bist ja häufiger, Ereti. Kannst du uns nochmal so ein paar, also du sitzt ja häufiger in so Panels, ne, wo dann auch Publikum ist und man sitzt da und Gesprächsrunden, was auch immer. Jetzt haben Per und ich das natürlich schon mal gemacht. Pero, ich weiß gar nicht, wie oft du in so einer, also, weil das Ding ist, was ich lernen musste, was ich irgendwann gelernt habe, einfach zu finden, ist einfach in ein Mikro zu reden und ich kriege maximal von Podcast gegenüber oder einem Gesprächspartner Rückmeldung. Aber wenn man im Zweifel eine positive oder negative Rückmeldung von einer Menge bekommt, die vielleicht an der richtigen Stelle nicht lacht, ist das ja auch eine Rückmeldung in dem Fall. Hast du noch Tipps für uns? Wie können wir uns noch livefähiger machen hier, wir Podcast-Hanseln?
Nee, Leute, da habe ich leider keinen Tipp für euch. Ich glaube, ihr müsst einfach so authentisch ihr sein, wie ihr es eh schon seid. Und ich glaube, so eine Live-Show lebt ja einfach von dem Gespräch zwischen uns. Und ich meine, das Publikum findet euch ja toll und findet auch Basketball Deutschland toll und sind natürlich Fans und begeisterte Basketballfans. Deswegen, ich glaube, wir machen das schon und wir müssen uns einfach miteinander, also ich glaube, es lebt einfach davon, dass wir uns gut miteinander verstehen und unterhalten, vielleicht auch ein bisschen streiten. Und das können wir auf jeden Fall gut. Von daher sollte das eine gute Veranstaltung werden.
Na gut, dann bringe ich nochmal zwei Fragen mit, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir uns streiten. Aber Pero, ich habe dich, irgendwas klingelt bei mir, also ich sehe dich gerade irgendwo auf einer Bühne in so einer Panel-Diskussion sitzen, oder ist das falsch und ich habe das einfach nur
gehört? Nein, also es ist sehr leicht. Solange mir jemand eine Frage stellt, ist alles gut. Das kennst du, Benny, von mir. Ich kann, wenn Katha Förtsch mit mir unterwegs ist und wir haben jetzt schon einen Fernsehpreis gewonnen und weiß der Geier, wenn ich einen Aufsager machen soll, ist es immer noch, bitte, Katha, kannst du mir eine Frage stellen? Es geht nicht anders. Wenn Katha ist natürlich auch so big time geworden, dass sie jetzt nicht nur bei uns dabei sein kann. Das heißt, wenn sie einen Ersatz hat, dann ist da ein junger Typ und der sagt so, der denkt, ich mache das seit ein paar Jahren und reicht mir so dieses kleine Mikro, was ich mir anklippe und sagt, ja, mach mal noch einen kurzen Aufsager hier, vielleicht, es könnte das und das und das behandeln. Und dann stehe ich da und breche mir einen ab und es wirkt so steif und schlimm. Da muss ich sogar ihm sagen, da muss ich mich klein mit Hut machen und sagen, kannst du mir bitte eine Frage stellen? Weil sobald er mir eine Frage stellt, habe ich kein Problem. Und genau wie Ereti sagt, die Menschen, die da sind, also ich mache mir 0,0 Gedanken über sowas, weil einfach die Menschen, die da sind, sind entweder A, selber schuld oder B, sie haben einen Grund da zu sein. Weil, also wir haben nicht immer im Magenta Mitte bin ich aufgetreten, sondern ich bin auch aufgetreten in irgendeinem Supermarkt für Phoenixhagen, wo wirklich keiner weiß, wer du bist. Und dann hast du noch so einen von der Presseabteilung dabei, der immer sagt so, gehen Sie doch mal zu dem jungen Mann, der spielt Basketball, holen Sie sich dein Autogramm. Oder dann erzählt man da irgendwie, beantwortet man da 5 Fragen und da sitzen 2 Kassiererinnen und 3 Leute, die gar nicht wissen, wer du bist. Und das tut dann richtig weh. Aber ey, vor so netten Leuten jetzt, die irgendwie noch im Internet was kommentiert haben, irgendwie ein bisschen Späßchen zu machen, da mache ich mir keine Gedanken, Benni. Das kriege
ich
schon hin.
Da kann ich nochmal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, Ereti. Per war ja Teil der Fußball-Weltmeisterschaft. Haben ja zwei Fußballspiele mit der Abteilung Basketball kommentiert. Unter anderem ein Halbfinale zusammen mit Andi Obst. Und dann haben wir da natürlich, also wir liefen auf dem Parallelkanal, wir haben das ja hier auch angekündigt in unserem Podcast-Channel, liefen auf dem Parallelkanal zum klassischen Kommentar. Und dann sind Andi und Per sind ins große Studio gerufen worden, weil sie natürlich nochmal ein bisschen die Werbetrommel dafür rühren sollten. Und Andi und Per stehen dort und der Regisseur, ich glaube, es müsste Mühe gewesen sein, Alex Müller, kann das sein? Oder? Ja. Er hat auf jeden Fall genau den gleichen, in Anführungsstrichen, Fehler, wie gerade der Social-Media-Mann, den Pero im Kopf hatte, gemacht. Er hat nämlich die beiden an den Tisch gestellt und dann hat er quasi, Per, was hat er nochmal gesagt? Sag mal was Lustiges, so 30 Sekunden.
Ja, genau,
so.
Macht einfach was Unterhaltsames, was Lustiges, 30 Sekunden sollte es sein. Und wir gehen drauf. Und es war so, okay, und der erste Take war wirklich so unangenehm. Aber da waren dann noch viele Leute, die das einfach nicht sagen wollten, wie es halt immer ist. Und die waren so, ja, das war doch schon nicht schlecht. Und zum Glück war ein Ehrlicher dabei, der irgendwie so gesagt hat, ey, mach die Scheiße bitte nochmal. und dann war der zweite Take auch okay. Aber es sind die kleinen Dinge. Darauf war ich natürlich auch nicht vorbereitet. Kommentar von zu Hause war, weil ich hätte mir die räudigsten Laufschuhe an, weil normalerweise bist du ja in dieser, sitzen wir in so einer kleinen Box und man sieht höchstens so den oberen Ausschnitt. Weil wie ich in den abgewetztesten Tretern habe ich natürlich nur Hass vor meiner Frau wieder, weil wir so im riesigen Studio sind und man sieht mich in der Totalen und ich sehe wirklich unten, also das untere Drittel war wirklich nicht salonfähig. Aber gut, das sind all diese kleinen Learnings, die wir machen auf dem Weg hierhin.
Das Gesicht von Per zu studieren, weil ich habe das auch gehört, dieses Kommando, was er gekriegt hat. Und dann ist das nicht, wie wir sonst unsere normalen Produktionen oder so, sondern das ist ein riesiges Studio, da sind ja, keine Ahnung, Da waren 20 Leute standen da, hinter der Kamera. Einer unserer Chefs stand auch noch mit da. Und Bär kriegt einfach nur so, mach mal so eine Minute, eine halbe bis eine Minute, mach was Geiles. So. Und Andi Obst hat ihm jetzt auch nicht, er hat ihm jetzt auch nicht viel unter die Arme gegriffen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das war wirklich, fantastisch.
Mehr davon. Was kam jetzt dabei raus?
Ja, was Geiles. Das was geil. Der zweite Tag war okay.
Gut der war genug. Okay. Ja, der war okay. Der hat gereicht für die Company. Mehr davon am Donnerstag, liebe Freunde, auf der Bühne. Den Live-Podcast gibt's dann übrigens natürlich am nächsten Morgen oder Vormittag auch zu sehen und zu hören. Also das wird mitgefilmt und so weiter. Also das könnt ihr euch drauf freuen. So, jetzt aber mal ein kleiner Überblick, was wir jetzt heute tatsächlich auch alles zu besprechen haben. Es ist eine ganze Menge. Wir machen nochmal so einen kleinen Haken zu Beginn hinter die WM-Qualifikation der DBB-Männer. Da ist ja nochmal, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, mit Vogtmann Karriereende und vor allem auch diesem Polenspiel und Doubleheader war es eine Menge passiert, ja. Gerade über Johannes Vogtmann möchte ich auch nochmal drei Sätze mit euch verlieren und dann aber natürlich voller Fokus. Heimweltmeisterschaft der Basketballerin. Wir haben ein exklusives Interview mit dem Bundestrainer Olaf Lange. Er spricht über Niara Sabali, über Leo Fiebig und Co. Das hat Caro Ranz, unsere Kollegin, geführt. Hören wir uns nachher an. Und dann blicken wir aufs Turnier, holen uns dazu auch noch unser aller Lieblingskommentator Alex Frisch mit in die Runde rein und schauen mal ein bisschen voraus auf diese Weltmeisterschaft. Aber wie gesagt, lasst uns mit den Männern vielleicht noch einmal starten und dann können wir an die einen Haken machen und wirklich uns die nächsten Tage und Wochen voll auf die Frauen konzentrieren. Es gab am Donnerstag, da waren wir alle gemeinsam vor Ort, den Doubleheader in Köln. Erst haben die Frauen gegen die Türkei gespielt, dann die Männer gegen die Niederlande. Tolles Event, toller Rahmen, relativ vollgepackte Kölner Stadt, weil auch noch Gamescom parallel war. Über das Spiel der Frauen reden wir später. Aber ich würde gerne als erstes mal von Ireti dir und dann auch von Pero nochmal kurz was dazu hören. Das ist jetzt schon eine gute Tradition, die wir bitte beibehalten, diese Doppelspieltage, oder?
Ja, ich glaube, es war jetzt das zweite Mal, dass wir jetzt aktiv dabei waren. Ich glaube, das fasst es auch in Gänze zusammen. Zweimal gab es jetzt diese Doppelspieltage. Und es ist einfach total schön, vor allem, wenn wir von Basketball Deutschland sprechen, weil da kommt wirklich Basketball Deutschland zusammen, Männerfans wie Frauenfans und einfach Nazio. Fans. Und ich finde, diese Nazio-Fans, da sind ja sowieso mal was ganz Besonderes. Für Männer- und Frauenteams ist das die Möglichkeit, selbst wenn sie nicht in Deutschland spielen, also jetzt die Spieler und die Stars unserer Nazio-Teams, dann vor Heimpublikum zu spielen. Und das zieht natürlich die Fans an, von ganz jung bis ganz alt. Und ich finde, die Atmosphäre ist einfach immer was ganz Besonderes und total schön. Also als wir das vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal hatten, das war ja im Rahmen der Olympia-Vorbereitung. Da war ich fasziniert davon und hätte nie gedacht, dass wir so die Hallen füllen, vor allem für das Frauenspiel, das ja dann, so war es jetzt die letzten beiden Jahre, immer zuerst ist und darauf folgt dann das Männerspiel. Und selbst für die Frauenspiel ist die Halle schon prall gefüllt, es ist gute Stimmung, alle sind da und es fühlt sich einfach gut an. Es sind so Wohlfühlspieltage, einfach weil alle zusammenkommen.
Ja, Pero, und sportlich war es auch interessant. Also das Niederlande-Spiel können wir dann fast so ein bisschen noch hinten runterfallen lassen, uns eher dann auf Polen konzentrieren. Aber irgendwie auch die Mädels, wenn wir nachher noch drüber reden, die Frauen haben ja auch ein enges Spiel wieder gehabt, so was sie leider nicht gezogen haben. Gucken wir nachher noch drauf. Und der Gänsehautmoment, der absolute, war dann natürlich die Verabschiedung von Johannes Vogtmann, ja, der kurz vorher, auch kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, sein DBB-Karriereende angekündigt hat, nach 128 Länderspielen, 4 EM-Teilnahmen, 2 WM-Teilnahmen und 2 Olympiateilnahmen, einem WM- und einem EM-Titel und einer riesengroßen Nationalmannschaftskarriere, Per, die ich gerne von dir auch in diesem Podcast gerne nochmal ein bisschen gewürdigt hätte.
Also ich habe diesen Vogtmann-Monolog schon tatsächlich ein paar Mal gehalten. Du hast das, finde ich, gemerkt sogar in der Halle. Also die Leute sind natürlich jetzt für immer verbunden, das ist klar. Und egal, wer da jetzt aus diesem Europameisterkreis gehen würde, da würde es emotionale Reaktionen geben von der Mannschaft. Aber so bei Joe war es, glaube ich, schon immer noch mal so was Besonderes. Also einfach, glaube ich, weil er nicht besonders laut ist sonst, weil er nicht besonders im Fokus steht, weil er nicht besonders flashy ist, war es, glaube ich, den Spielern noch mal krass wichtig, so zu zeigen, was das für ein Riesenfaktor ist von ihm. Also dieses Finale, das haben wir beiden schon besprochen, während des Spiels, wir haben das nach dem Spiel nochmal besprochen, das WM-Finale ist das Spiel, was er einrahmt. Also was du willst wissen, was ein Rollenspieler sein kann auf allerhöchstem Niveau, der, wenn die Lichter am grellsten sind, das perfekte Spiel oder das Spiel seines Lebens spielt, dann musst du dir nur einfach die 28 Minuten Joe Vogtmann im WM-Finale angucken. Und einfach quasi jede Aktion.
ein Wurf muss rein, er trifft den Wurf. Ein Rebound musst du holen, offensiv brauchst du Entlastung, er spielt den perfekten Pass. Milutinov, du brauchst zwei Stops. Wir saßen nicht weit voneinander entfernt, als er an der Grundlinie einfach mit seiner mutanten Brust Milutinov verteidigt hat. Ich habe Joe Fugman noch nie in meinem Leben so am Limit spielen sehen, wie da, wenn es dann wirklich um alles ging. Das ist Wahnsinn. Er hat Momente ohne Ende. Und er hat tatsächlich, glaube ich, ihm war das, glaube ich, auch wichtig, gerade diese erste Quali für die Olympischen Spiele, dann ohne Dennis so ein großes Ziel zu erreichen, wo er aber sicherlich noch mehr Führungsrolle übernehmen musste. Diese ganzen Plays, auch mit Dennis zusammen, diese Cross-Court-Pässe. Das ist einer von den Großen, die gehen. Ne? Und am Anfang war es ja so ein bisschen komisch, weil er einfach einer der ersten internationalen Spieler war in einer Phase, wo kein Deutscher international gespielt hat, also wo man Tibor irgendwie im Ausland hatte. Und da war es ja noch so, dass diese Karrieren so ein bisschen an uns vorbeigingen. Also wenn Tibor bei Barcelona oder bei FS nicht, aber irgendwo gespielt hat, dann war er irgendwie weg. So. Und das war bei Joey auch ein bisschen so, nachdem er aus Frankfurt weggegangen ist. Und dass man ihn nochmal so präsent hatte, einfach durch diesen Run bei der Nationalmannschaft, ist großartig. Und ich hoffe, er genießt die Sommer jetzt und vielleicht, dass das nochmal dafür sorgt, dass er nochmal 2-3 Jährchen länger spielen kann.
Und Ireti, wenn wir über das Thema Leadership reden, finde ich, ist er ein interessantes Beispiel, weil er ist eine ganz eigene Art von Anführer dieser Mannschaft gewesen, ne? Weil wir haben so verschiedene Arten von Anführern da gehabt und es war dieses, haben wir auch im Live-Kommentar nochmal thematisiert, dieses USA-Spiel, wo er auch in dieser einen Auszeit, es gibt halt Menschen, die haben ein Gespür dafür, die müssen nicht immer der Lautsprecher sein, aber die haben ein Gespür dafür, dass jetzt der Moment gekommen ist, wo es wichtig ist, dass sie etwas sagen. Und das ist doch etwas, glaube ich, wo dir auch das Herz aufgeht und womit man ihn auch, also womit, ich werde ihn ewig damit verknüpfen. Mir waren nicht in den Jahren davor so bewusst, dass Joe Fugman so eine gewichtige Rolle für so ein Teamgefüge und auch für eine Stimmung in eine bestimmte Richtung. Das ist mir da nochmal so um die Ohren gehauen worden und das werde ich nie vergessen.
Ja, vor allem, weil er, ich glaube, Per hat es gerade schon mal gesagt, weil er diese ruhige Art hat. Und wir sind ja nicht mit in der Kabine. Wir sind ja nicht mit auf den Auswärtsfahrten. Und wir kriegen ja diese Zeiten dazwischen. Also alles, was abseits vom Spielfeld passiert ist, kriegen wir ja so nicht mit. Und es ist aber total bezeichnend, wenn dann so eine Person, wo wir eigentlich denken, klar, er ist einer der erfahrensten in dem Team, er ist eher ein ruhiger und er ist eher so Fraktion, er geht mit gutem Beispiel voran und das ist so sein Leadership-Stil. Und dann sieht man ihn aber in so einer Schlüsselsituation und man merkt einfach, wenn der dann mal den Mund aufmacht, dann hören alle anderen hin. Und das ist auch ein ganz besonderer Spielertyp, eigentlich noch ein bisschen besonderer als die Spielertypen, die immer den Mund aufmachen. Mhm. Weil dann, wenn diese Typen mal was zu sagen haben, dann wissen alle, oh, jetzt ist es wichtig, jetzt hören wir alle hin und machen genau das, was er sagt. Und es ist schön, solche Menschen im Team zu haben.
Ja, ist auch schön, finde ich, dass man so Schmetterlingseffekte auch hat. Ich meine, die waren Zweiter mit Frankfurt, ich glaube 15, 16, haben dann gegen den 7. verloren in den Playoffs im Halbfinale, 3-1 Serie gegen Ratzefam Ulm. Da, weißt du, aus sowas ziehst du dann viel Kraft, lernst du einiges, dass du dann eben in so einer Auszeit WM-Halbfinale gegen die USA, weißt du, dann weißt du halt, ey, wir müssen fokussiert bleiben, weil ich habe es auch schon erlebt, dass irgendwie dann, weißt du, dass irgendwelche kleinen Guards dir noch wehtun. Das ist dann irgendwie auch so Full-Circle-Momente sind dann auch schön zu erkennen.
Wird ziemlich sicher in seinen Memoiren auch genauso nochmal auftauchen, diese ganze Geschichte und dieser Effekt. Also er wird in der Auszeit gegen die USA, wird er kurz an Ulm gedacht haben und dann gesagt haben, okay, jetzt muss ich was sagen. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Mhm. Also wir verneigen uns nochmal vor Johannes Fugman und freuen uns natürlich, ihn dann trotzdem kommende Saison an der Euroleague bei den Bayern noch zu sehen. Er hat ja nicht aufgehört mit Basketballspielen und freuen uns eigentlich immer, wenn wir den irgendwo sehen. Und reden jetzt vielleicht dann wirklich auch nochmal über dieses Polenspiel. Pero, der klare Sieg gegen Johan Rojakas Niederländer in Köln, am Ende mit 16, mit einem starken Schröder, wieder mit vielen Punkten von Oscar da Silva und so, da wurde teils geschont, das können wir vernachlässigen. Aber das Polenspiel war hochinteressant. Die waren auch ungeschlagen, die hatten alle Spiele gewonnen bis dahin. Und Deutschland gewinnt in Verlängerung in Polen mit 96, 94. Es war ein absolutes Freakspiel. Man war zwischenzeitlich schon weit vorne, dann kommen die Polen zurück. Dann hat Dennis Schröder vermeintlich ganz hinten raus sogar noch eigentlich ihnen das Spiel doch noch gewonnen in regulärer Spielzeit. Stand aber auf der Baseline. Es geht in die Verlängerung, wo Schröder dann hinten raus die entscheidenden Freiwürfe trifft. Oh, da war eine Menge drin. Also das war feurig, das war intensiv, das war physisch, hat einfach Spaß gemacht.
Ja, sofort zwei technische Fouls, Jordan Lloyd-Dinsky und Dennis Schröder, so beide gefühlt den Ton gesetzt. Ich meine, Jordan Lloyd dann eben jemand, der vom Weltmeister sagt, so ey, ihr seid jetzt hier bei uns zu Hause und mir ist egal, wo du spielst. Und Dennis Schröder gefühlt, ja, wir waren vielleicht nicht so glücklich oder er war vielleicht nicht so glücklich jetzt mit diesem Holland-Spiel über 40 Minuten. Und dann ist es, wie du sagst, es ist ein Auf und Ab und da steht, glaube ich, super viel drin in diesem Polenspiel, so, wo die Mannschaft gerade ist. Also sie haben jetzt so einen kleinen Schalter, sie haben so einen kleinen Ausschalter. Sie sind so ein bisschen wandelbar, was ihre Dringlichkeit angeht, weil sie sind Weltmeister und Europameister. Und sie können dir dann mal auch kurz zeigen, was passiert, wenn sie wirklich in diesen absoluten sechsten Gang eingeloggt sind defensiv, wie das aussieht. Und dann zeigen sie dir manchmal, wie es aussieht, wenn du einfach so ein bisschen offensiv, wird es manchmal so ein bisschen hakelig und dann nehmen sie so ein bisschen Fuß vom Gas. Aber das Ding ist, am Ende finden sie Wege zu gewinnen. Und dann ist es wieder breit geschultert und dann sind es wieder Plays von allen möglichen Positionen. Und dann ist es wieder so dieses, ja, du zuckst einfach die Schultern und sagst, so, was wünschst du dir mehr? Es sind dann wieder Loh-Minuten, wieder Thiemann-Minuten, dann vorher war es das Silber-Supercup oder Silber. Also es ist einfach, es ist so viel, es ist so gut und es ist dann einfach am Ende auch immer eine klare Idee, wer was machen soll, durch diese Struktur einfach. So von den Charakteren, wer hat welche Qualitäten, von wem weißt du, wer am Ende den Ball haben wird, ist es so einfach gestrickt, auch Spiele zu finishen. Und dann gewinnst du halt wieder ein toughes, so. Gewinnst du einfach wieder in Polen, wo du schon ein paar Mal das Momentum abgegeben hast und du holst es dir wieder so. Das ist schon, muss man echt den Hut ziehen.
16 Ballverluste in diesem Spiel werden ausgeglichen durch 16 Offensiv-Rebounds. 6 davon alleine von Johannes Thiemann. Ja, 14 Punkte, 12 Rebounds am Ende. Schröder macht 18, hat ja diese schnellen 3 Fouls im Spiel kassiert, hat aber kein weiteres dazu bekommen, obwohl es super physisch war. Er hat selber gesagt, sehr körperbetont, auch Alex Mumbro, und der kennt sich mit physischer Spielweise von früher noch aus, hat gesagt, ach, gab viele Stöße, viele Schläge, teilweise mal ins Gesicht rein und so weiter. Richtig, wir wollen ja auch dich als Spielerin immer gerne noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Wäre das so ein Spiel für dich gewesen? Wärst du daran gewachsen oder so wie ich früher zerbrochen? Wenn ich einen Spieler in der Kreisliga-Fußball hatte, der mich wirklich richtig beackert hat, dann konntest du mich eigentlich nach 10 Minuten auswechseln.
Nee, ich fand sowas immer geil. Also physische Spiele sowieso und vor allem auch, wenn ein bisschen mehr Physis zugelassen wird. Ich habe eher immer eine Krise bekommen, wenn sehr kleinlich gepfiffen wurde. Und daher wäre genau mein Spiel gewesen.
Ja, und für den einen oder anderen Deutschen offensichtlich auch. Pero hat es gesagt, es sind jetzt alle mit 7-1 in dieser Gruppe, aber die Deutschen eben vor Kroatien und vor Polen. Und da die Letten, dann kommen Niederlande, Israel, auch schon 4 Pleiten, haben hat die Top 3 quasi eigentlich die WM-Qualifikation schon in der Tasche. Ja, das einzige ungeschlagene Team generell in der kompletten Qualifikation sind die Türken. Die haben das Ticket schon festgemacht, die haben alle 8 Spiele gewonnen. Gab ansonsten auch noch interessante Spiele, ja, Overtime-Krimi zwischen Griechenland und Spanien. Unser guter alter Freund Spanoulis, Pero, nach 3 Niederlagen und einer Schmach nach der anderen. Und man hat sich gefragt, wie oft wird sie deine Mannschaft jetzt noch in die Pfanne hauen? Irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Haben sie jetzt am Ende zumindest mal in Verlängerung die Spanier geschlagen. Also war irgendwie, wenn ich mir das dann auch so angeguckt habe, Jokic hat gespielt, Wembanyama hat gespielt, die haben dann auch Testspiele gegeneinander gemacht. Es war keine so schlechte Fieberabstellungsperiode. Das konnte man sich ganz gut geben.
Die Fenster. Ich fluche immer auf diese komischen, wenn es ums Scheduling geht und mehr Spiele für die ganzen Leute und mehr wird ausgequetscht. Aber es ist wieder, Mann, es ist ein Basketball-Niemandsland und du siehst Jokic spielen, du siehst Wemby spielen, du siehst Basketball-Nationen irgendwie in Krimis spielen. Das sind wichtige Duelle. Mhm. Und du denkst so, womit habe ich das verdient eigentlich? Das fühlt sich doch wunderschön. Die Funktionäre haben mich wieder bekommen. Sie sind wieder in meinem Kopf. Das ist nicht gut.
Sie haben dich wieder angefüttert und in ihren Van reingelockt. Die nächsten Spiele, 27. November in Lettland und 30. November gegen Polen. Beides live zu sehen bei uns. Es steht noch nicht fest, wo in Deutschland das Spiel gegen Polen stattfindet, aber wir werden es natürlich auf jeden Fall übertragen und machen jetzt, wie gesagt, den Haken dann hinter den Männerbasketball mit noch 2-3 klitzekleinen News, weil wir dann ja auch schon Ende des Monats, ist auch krank, Ende des Monats ist einfach schon wieder Euroleague, liebe Freunde. Rokas Jokubaitis, Comeback beim Bayern-Test gegen Ulm. Herzlich willkommen zurück, wir freuen uns auf den Litauer, hoffentlich in bestmöglicher Verfassung dann zur Unterstützung auf klein beim FC Bayern Basketball. Nigel Hayes-Davis von Panathinaikos hat sich an der linken Hand verletzt, wird ein paar Wochen fehlen, zumindest auch die ersten Saisonwochen. Gabi Deck hat sich bei den Argentiniern an der Schulter verletzt. Wir sind ja auch immer froh aus deutscher Sicht, wenn die Jungs aus den Nationalmannschaftsspielen, ja, das heißt zwischendurch geschont, wenn sie da alle gut rauskommen. Und das Verrückteste ist echt, Monaco fliegt aus dem Eurocup und aus der ersten französischen Liga. Die AS Monaco spielt dritte Liga in Frankreich zur neuen Saison und sortiert sich da einmal neu. Da liegt alles in Schutt und Asche. Krass.
Es ist, also wir bräuchten eigentlich drei Sendungen, um zu erzählen, was so aus Euroleague-Sicht alles passiert ist in diesem Sommer. Mhm. Und wir schieben das vor uns her, wir prokrastinieren und wir werden dann alles mit Gaucho, Ronaldinho steigt da jetzt ein bei den Monegassen und führt er sie aus der dritten Liga zurück. Dieses ganze Thema werden wir dann beleuchten, wenn nicht gerade Frauen-Weltcup ist. Es wird kommen, aber genau. Es ist so skurril alles, was da passiert.
Ja, genau so ist es. Wir werden die großen Vorschaufolgen auf jeden Fall für euch haben. So, jetzt aber Heim-WM der Frauen. Ab 4. September, ab Freitag geht's los. Alles live zu sehen bei uns, bei Magenta Sport und Magenta TV. Mit Ireti, mit Peer. Steffi Blochwitz wird moderieren. Alex Frisch, Jakob Lobach kommentieren. Wir fahren die Geschütze natürlich auf. Der Podcast wird hochgefahren. Ja, Endspiel ist 13. September. Gespielt wird in der, sie heißt für dieses Turnier, Berlin Arena. Finde ich eigentlich gar nicht so. Ja, ganz okay. Und Max-Schmeling-Halle, es sind schon, was habe ich gelesen, circa 200.000 Tickets verkauft. Ja, die deutschen Spiele, Freitagabend Spanien, 17:45, dann am Tag drauf Japan, ein Tag Pause und dann Mali. Und wir stimmen euch und uns jetzt schon mal ein, denn wie ich es vorhin gesagt habe, unsere liebe Kollegin Caro Ranz, die ja sonst auch immer Peer und mich bei den Roadtrips begleitet und da dreht und eigentlich die hardest working women mit bei uns im Sender ist wieder ganz nah dran an der Mannschaft von Olaf Lange, ist beim Team mit dabei, schon die ganze Vorbereitung über und wird auch während des Turniers da ganz nah dran sein. Und sie hat sich für uns mit eben jenem Bundestrainer zusammengesetzt. Und dieses Interview, da sind ein paar echt interessante Aussagen dabei, hören wir uns jetzt mal an.
Olaf.
Ja, Caro.
Kurz vor der WM, wie ist das allgemeine Gefühl?
Mein allgemeines Gefühl oder soll ich für die Mannschaft sprechen? Kann ich ja nicht. Ja, ich bin positiv. Es gibt natürlich viele Dinge, die noch wackeln und die wir jetzt noch ein bisschen einrichten müssen. Man ist natürlich auch aufgeregt, weiß nicht, wie das jetzt alles wird. Und das ist so das normale Gefühl, aber das ist auch gut. Da kommt Spannung auf, Aufregung, alles wunderbar. Und jetzt haben wir ja noch ein paar Tage, bis es dann richtig losgeht. Und die wollen wir auch nutzen, aber die Vorfreude ist da.
Nach Lyon waren es jetzt ja 6 Monate, die du nicht beim Team warst. Dann bist du vor dem Ungarn-Spiel dazugekommen. Was hat sich verändert? Was hast du anders erwartet? Oder was hat dich vielleicht auch positiv überrascht nach den 6 Monaten?
Na gut, personell gab es natürlich sehr viele Variationen und Veränderungen. Einfach dadurch, dass einige jetzt länger in den Spielsituationen gefangen waren. Vielleicht das falsche Wort, aber Leo ist ja normalerweise immer von Anfang an dabei. Die war es jetzt später dabei, weil die New York erst spät freigestellt wurde. Luisa, die ja von seit ich dabei bin, November noch gar nicht trainiert hat mit uns, aufgrund ihrer Verletzungsprobleme, war jetzt früher dabei, weil die von Portland freigestellt wurde, ganz früh. Das heißt, personell gab es ja sehr viele Variationen, die anders waren als im November oder auch im März. Und dadurch entwickeln sich die Dinge auch basketballerisch anders, weil die Spielerinnen, die dann da tragend sind, auch ihren Einfluss auf die Mannschaft geben. Dadurch waren Dinge anders, als das so im März war. Aber das ist auch gut. Dann sehe ich auch mal, wie einflussreich Leo ist früh und welchen Einfluss Luisa hat, so als Beispiel. Da kommen andere natürlich auch noch dazu. Da gibt es viele Veränderungen, aber ob das jetzt nun besser oder schlechter, will ich gar nicht bewerten. Es ist einfach so, wie es ist und gibt mir auch einen besseren Eindruck, wie einflussreich und auf welche Weise unsere Schlüsselspielerinnen Einfluss nehmen auf die Mannschaft. Körperlich in Sachen Fitness gibt es da schon einen klaren Unterschied zu sehen jetzt im Sommer, wo auch die Spielerinnen aus der DBBL ja mehr 2-3 Monate eigentlich Pause hatten und sich jetzt wieder in Form bringen müssen. Das war schon anders im März, als sie aus den Vereinssituationen kamen. Da waren die ein bisschen müde, haben ein bisschen Pause gemacht und dann konnten die richtig Gas geben. Körperlich, vom Fitness her, war das Level im März auf jeden Fall höher und wir mussten schon sehen, dass wir das auf ein anständiges Level bekommen. Und das ist so ein bisschen der große Unterschied, den ich eigentlich ein bisschen besser erwartet hätte. in Sachen Fitness.
Wie aussagekräftig ist dann jetzt zum Beispiel diese Vorbereitung? 3 Niederlagen, man hätte natürlich gern ein gutes Gefühl, aber man sagt ja auch immer, es waren nicht die besten Spieler oder nicht alle guten Spielerinnen dabei. Wie kann man das jetzt einschätzen?
Ja gut, das wird am Ende des Tages, werden die Spiele zeigen, wie man das einzuschätzen hat. Na, ich bin guter Dinge noch. Wir haben viele Spielerinnen gehabt, die natürlich auch bestimmte Rollen übernehmen mussten jetzt in der Vorbereitung, die sie eigentlich so in der Mannschaft nicht haben. Ne? Weil wenn alle Spielerinnen da sind, ist die Rollenverteilung eine andere, als wir jetzt in vielen Spielen, als es in vielen Spielen der Fall war. Und das hatte auch mit dem Ausgang der Spiele zu tun. Dann ist natürlich auch so, dass wir unser Spiel sehr flexibel aufbauen müssen aufgrund der Tatsache, dass wir sehr viel gegen Druck spielen. Und dann wir schon sehr davon abhängig sind, dass unsere Schlüsselspielerinnen da sind und dann andere gewisse Lücken füllen. Und das ist natürlich auch jetzt in den Vorbereitungsspielen komplett über den Haufen geworfen, weil die sich hauptsächlich mit dem Druck umgehen müssen und nicht nur den Release-Position übernehmen müssen. Und da gibt es bestimmte Situationen, da macht es dann auch gar keinen Sinn, das jetzt groß neu zu erfinden, weil es ja am Ende des Tages, wenn alle da sind, doch wieder anders ist. Und da muss man einfach jetzt Schwamm drüber machen, sehen, wie das war, daraus lernen, was man daraus lernen kann. Und jetzt, wo alle da sind, das so schnell wie möglich in die richtigen Bahnen leiten.
Sprichst du schon von Schlüsselspielerinnen? Satus Ausfall ist natürlich sehr, sehr klar da. Jetzt haben wir aber auch noch Niara Sabali, die aus Toronto verletzungsbedingt, also verletzt schon angereist ist, noch nicht mit dem Team spielen konnte in der Vorbereitung. Kann man irgendwie abschätzen, ob Niara spielt, wann Niara spielt oder wie das?
Momentan ist es so wie Day-to-Day. Ne? Wir werden jeden Tag, hoffentlich macht sie einen Schritt weiter nach vorne. Sie ist jetzt im Wiederaufbau. Und wir müssen ja bis zum 2. September entscheiden. Und da müssen wir jetzt in 2-3 Tagen eine Entscheidung fällen. Ich bin noch sehr positiv und guter Dinge. Aber um ganz ehrlich zu sein, weiß ich das auch momentan noch nicht, ob sie spielen wird. Es ist ganz klar möglich, aber es ist auch möglich, dass sie nicht schafft. Also wir sind da 50-50.
Wie viel hilft es, dass ihr über das Jahr wenigstens zusammen in Toronto, du als Co-Trainer, sie als Spieler?
Spielerisch habe ich da keine Probleme. Solange Nea körperlich fit ist und vor allem auch fit in Sachen konditionell, weil sie hat ja seit 2 Wochen jetzt kaum noch gespielt. Wir müssen also sehen, dass wir sie konditionell kurzfristig ein bisschen aufbauen, noch mehr aufbauen. Spielerisch kann sie sofort sich da einfügen und da habe ich, glaube ich, keine Sorgen, weil sehr viele Dinge sehr, sehr ähnlich sind. Es ist halt die Frage, ob sie. Aber die Frage ist, wie viele Minuten, wenn sie denn spielfähig ist, sie aufgrund ihres Fitnesslevels uns geben kann. Das wird auf jeden Fall nicht ein Jahr sein, die 25 Minuten spielt. Das kann ich schon mal jetzt sagen.
Wie wirkt sich das dann auch jetzt darauf aus, diesen finalen 12er-Kader aufzustellen? Muss man da ein Backup mit einplanen?
Richtig. Muss man sehen, was da auch passieren kann im Turnier. Ob man da nun ein bisschen mehr Tiefe in der Postposition mitnimmt oder dann andere aus anderen Positionen größer oder kleiner spielen lässt. Das sind alle Entscheidungen, die wir jetzt fällen müssen.
Jetzt ist aber Leo beim Team. Es sind jetzt 5 Tage, glaube ich, bis zum Spiel von ihrer Anreise bis das erste Spiel. Jetlag ist ein Thema, auch wie physisch man im Training sein kann. Wie schwierig macht das diese finale Vorbereitung jetzt?
Ja klar, wäre natürlich optimal, wenn Leo aus dem Flieger springt und gleich mittrainieren kann, aber so ist es eben nicht. Also die wird jetzt in den nächsten Tagen einsteigen, hat heute schon leicht trainiert. Aber was ich da immer gerne sage, ist, dass wir nicht die einzige Nation sind, die da Probleme hat. Bei den Franzosen sind gerade 9 von den ersten 12 gestern aus dem Flieger gesprungen, die zum Teil von Seattle kommen, zum Teil von aus New York. Die haben auch alle Jetlag-Probleme. Spanien hat das gleiche Problem. Australien, da kommen die meisten am ersten an. Und die kommen alle aus Australien. Also wir wollen uns jetzt mal nicht beschweren. Ne? Das ist nun mal das Gang und Gäbe im Frauenbasketball bei diesen großen Veranstaltungen wie WM und Olympiade.
Aber was bringt Leo jetzt mit? Bringt sie nochmal eine ganz neue Art von Herangehensweise? Verändert sie die Dynamik auch im Team? Was bringt sie?
Ja, Leo ist so die graue Eminenz im Team. Ne? Also Leos Professionalität, Leos Fitness, Leos Spielintelligenz, Leos ganze Art und Weise, wie sie den schon den Raum betritt, ne, die liftet das Niveau und die Standards und da sieht man sofort, ohne dass ich als Trainer da irgendwas machen muss, wie die Mannschaft sofort sich an Leo orientiert und Leo bringt ja schon in Sachen Mindset, Einstellung, Professionalität unglaublich viel und das liftet sofort die gesamte Mannschaft. Aber das ist halt Leo, da sind wir sehr dankbar, dass wir sie haben.
Dann noch ganz kurz zur WM selbst. Die Gruppe, was ist die Einschätzung bei Spanien, Japan und Mali?
Ja gut, ich bin da ganz ehrlich, ich gehe da immer von einem zum nächsten. Ich versuche da nicht zu weit vorauszugucken. Deshalb ist Mali jetzt nicht, weil es Mali ist, sondern Mali einfach, weil es das dritte Spiel ist. Da kümmere ich mich jetzt immer wenig drum. Spanien ist ja Top 3, Top 4 in der Welt. Sehr gute Mannschaft, spielt sehr aggressiv. Also die sind schon einer der schwersten Gegner. Aber muss man auch ehrlich sagen, so wie das Turnier auch vom Modus her ausgerichtet ist, hat man auch mindestens eine der Top-Mannschaften in seinem Pool. Insofern ist Spanien schon jetzt vergleichsweise mit Frankreich, USA schon eine bessere Lösung. Also das ist schon in Ordnung. Aber die sind ja, ich will das jetzt auch nicht so rüberkommen, dass es jetzt leichter gegen ist. Das ist schon nicht so. Die sind top, haben ja auch mit Pham und Gustafsson oder jetzt die Leo. Denn die Guard-Position sehr, sehr gut, ist schon Top-Gegner. Und dann haben wir ja volles Kontrastprogramm, weil vom Spielstil von Spanien zu Japan innerhalb von 24 Stunden, das ist wie Ost, West, Nord, Süd, Schwarz-Weiß, Yin und Yang. Also da ist, das kann ja, das ist komplett anderer Stil und auch sehr gut. Auch weniger familiär für uns in Deutschland. In Spanien spielen wir ständig, das wissen wir schon, was auf uns zukommt. Ich war ja jetzt schon bei den Australiern dabei, habe selber gegen Japan schon oft gecoacht. Ich weiß, was auf uns zukommt. Die Mannschaft, denen wird in der ersten Halbzeit, da wird es schon lustig zugehen, weil es ist ein ganz anderer Stil. Und da muss man sich auch wieder neu drauf einstellen. Und darin liegen momentan, denke ich mal, in den ersten beiden Spielen, ganz besonders Back-to-Back, da liegen die Herausforderungen.
Dann letzte Frage mit diesem Medaillenthema. Das wurde klar kommuniziert, aber es war auch immer ein, wenn alle da sind, wenn alle fit sind. Jetzt wissen wir, es sind nicht alle da und es sind auch nicht alle fit. Bleibt es aber bei diesem Ziel oder muss man jetzt einfach schauen, wie geht man überhaupt mit dem Druck um? Wie geht die Mannschaft vor Heimkulisse damit um, wenn man eventuell sogar gegen Spanien ein schweres Spiel hat?
Ja, die Frage kriege ich nun häufig in den letzten Tagen. Gut, wenn man jetzt irgendwie sich ein Ziel setzt, dann bereitet man sich dementsprechend vor, auch langfristig. Das geht ja darum, das jetzt nicht nur über 2 Wochen, das geht ja über ein Jahr oder Jahre. Ne? Und dann wirft man ja nicht gleich die Flinte ins Korn, bloß weil mal ein paar verletzt sind. Also wir werden alles geben, wir werden kämpfen, wir werden uns bemühen. Und da muss man sehen, was da am Ende rauskommt. Wir werden uns jetzt nicht damit auseinandersetzen, wer jetzt nun fehlt und wer nicht dabei ist, sondern wir werden uns darauf konzentrieren, wen wir haben und wo unsere Stärken liegen. Und dann werden wir sehen, was da am Ende bei rauskommt. Das ändert aber unser Ziel nicht. Das ist unser Ziel nicht kurzfristig bei der WM. Das ändert unser Ziel nicht für die Eurobasket nächstes Jahr. Und das ändert unsere Ziele nicht für die Olympiade. Das geht man alles Schritt für Schritt an. Und bloß weil sich jetzt kurz was verändert, stelle ich mich jetzt nicht um und sage, oh, jetzt haben wir auf einmal andere Ziele. So läuft es nicht. Und Erwartungen hin und her können wir uns nicht mit viel auseinandersetzen. Wir können nur jeden Tag unser Bestes geben und uns auf den Gegner oder was auch immer ansteht konzentrieren und das Ganze Schritt für Schritt angehen. Sonst verlieren wir uns in dem ganzen Wust.
Aber was ist die größte Stärke von dem Team?
Ihre Verbundenheit, ihre Zusammengehörigkeit, ihr Kampfgeist. Und dann je mehr Zeit wir zusammen haben, glaube ich auch, dass wir spielerisch immer, immer besser werden. Aber es braucht halt auch seine Zeit, ganz besonders, weil wir sehr flexibel gegen den Druck spielen müssen, was sehr schwierig für viele zu verstehen ist. Da kann man nicht einfach sagen, oh, ja, Leo, beste Spielerin, die muss ein paar Würfe kriegen. Also einfach ist das nicht, wenn man dann überall im ganzen Feld Druck bekommt. Da muss man dann im freien Spiel und über Prinzipien auch Leo finden. Das kann man nicht sagen, oh, Leo, gib mal Leo den Ball. Und je mehr Zeit wir haben, desto besser werden wir in diesen Bereichen auch werden. Und das dauert seine Zeit. Deshalb bin ich auch immer ein bisschen, weil wir, während wir diese Ziele haben, Medaillen, brauchen wir halt auch Zeit, um so zu spielen, dass wir auch die Stärken voll aus dem Team bekommen. Und da könnte die WM, je nachdem, wie das läuft, schon ein bisschen früh sein. Aber Wir werden deshalb, wie gesagt, nicht die Flinte ins Korn werfen. Wir müssen das alles Schritt für Schritt angehen.
Ja, ich würde doch sagen, da ist einiges zu besprechen. Und das machen wir, Ireti, Per und ich, nicht alleine, denn wir haben uns einen unserer Lieblingskollegen eingeladen. Hier zu Basketball Deutschland. Ich muss mich immer noch an das neue Wording gewöhnen. In der Debütfolge quasi, nach dem Rebranding, muss natürlich das Ganze richterlich abgenommen werden. Ich begrüße an dieser Stelle recht herzlich Alexander Frisch. Hallo.
Ja, danke für die Einladung. Schön, euch zu sehen und zu hören.
Frischi, allein für dich, ich habe gerade schon zwei Jokes, habe ich schon schlechterweise, als du dich reingeschaltet hast, verklingelt, aber den hier kriegst du auch noch, wenn wir dich schon mal wieder hier in der Sendung haben. Frischi ist ja tatsächlich zumindest ein einigermaßen regelmäßiger Hörer dieses Podcasts. Es hat in letzter Zeit allerdings abgenommen, dass du mir immer noch mal, früher hast du mir immer noch mal so Input gegeben. Also da hat man so gemerkt, manchmal hat gerade Per mit der einen oder anderen These von ihm oder auch ich manchmal, haben so einen Nerv bei dir getroffen und da habe ich so gemerkt an der Reaktion, wenn du dann noch mal bei WhatsApp darauf Zug genommen hast, dass man dich auch leicht emotionalisieren kann und das hat ein bisschen abgenommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir einfach nur noch flach und platt geworden sind oder dass du die Leidenschaft verloren hast, das kannst du uns jetzt selber beantworten.
Ihr redet zu wenig über Frauenbasketball. Mit den Männerbasketball-Themen kann ich mit euch nicht mehr mitreden. Da habe ich euer Level nicht mehr, da bin ich nicht drin. Ich habe noch nicht mal die Quali-Spiele am Wochenende gesehen. Aber vielleicht kriegt ihr mich auch heute.
Ja, okay. Touché, Herr Frisch. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Also, wir haben den Bundestrainer gerade alle gemeinsam gehört. Lasst uns doch mal so ein, zwei Dinge daraus noch mit nochmal besprechen, Ireti. Also es gab ja unter anderem das Thema, ja, Tenor war, Testspielpleiten nicht zu hoch hängen, weil ja, wenn man alles gewinnt, dann biegt man sich vielleicht ein bisschen in zu viel Sicherheit, wie auch immer. Es waren auch Spielerinnen noch nicht dabei oder angeschlagen, was auch immer. Wie siehst du das? Ist das trotzdem etwas, wo du sagst, naja, aber es waren drei Spiele, die waren eng. Man hat zwar das Gefühl gehabt, dass man in diesen engen Situationen war, aber du hast halt kein einziges davon gefinisht bekommen. Kann man das so ein bisschen loslösen, auch vom Personal? Macht das was mit einer Mannschaft oder ist es wirklich vernachlässigt?
Nee, ich glaube, also ich finde, er hat auf jeden Fall einen Punkt, dass er sagt, klar, sie sind nicht im kompletten Kader gewesen und viele Spielerinnen haben in ganz neuen Rollen gespielt, die sie sonst in dem Team, wenn es ein kompletter Kader wäre, nicht hätten. Aber Per hat vorhin so schön gesagt, dass das Männerteam, und da sehen wir ja jetzt im Entwicklungsprozess, dass das Männerteam einfach ein paar Schritte schon weiter ist als das Frauenteam. Und Per hat vorhin so schön gesagt, und da muss ich nämlich an unser Frauenteam denken, die wissen, was sie machen müssen, selbst wenn es jetzt ein Spiel ist, wo es nicht gut läuft, sie Fehler machen, ein bisschen Fuß vom Gaspedal nehmen, wissen sie, wenn es eng wird, wer den Ball in welcher Situation bekommen muss, um erfolgreich zu sein und wie sie Spiele gewinnen können. Und selbst, und jetzt bezogen auf unser Frauenteam, sehen wir eben, dass sie in diesem Entwicklungsprozess einfach noch nicht da angekommen sind. Dass das etwas ist, hoffentlich, was sie dann in Schritt 3, 4, 5, die jetzt dann folgen sollten, im Laufe dieses Turniers vielleicht schon oder dann im nächsten Jahr, dass sie das für sich herausfinden, unabhängig davon, wer jetzt die Spielerinnen sind, die auf dem Spielfeld stehen. Also wir haben, wenn wir nochmal ganz kurz auf die Vorbereitungsspiele jetzt schauen, dann war dieses Spiel gegen die Türkei einfach bezeichnend, wo sie eigentlich souverän gespielt haben, in der ersten Hälfte geführt haben und das einfach dann nach der Halbzeit einfach bei dem hätten bleiben können, was so gut funktioniert hat im ersten Spiel. Aber sie lassen sich komplett durch eine Fullcourt-Presse rausnehmen und haben sich komplett das Zepter aus der Hand nehmen lassen und sind dann so ein bisschen in Einzelteile zerfallen und wussten nicht mehr, wie sie jetzt Rhythmus bekommen können, wie sie den Ball wieder zurück zum Laufen bringen können, wie sie als Team zusammenbleiben können. Und das sind, glaube ich, so Dinge, die haben uns die Vorbereitung schon gezeigt, dass sie da einfach noch einen großen Entwicklungsschritt haben, den sie gehen müssen. Und das ist aber etwas, was man dann lernt, wenn man routinierter wird, wenn mehr Erfahrung kommt. Und es ist ja auch gut für die Spielerinnen, also für die vermeintlichen Rollenspielerinnen, dass die jetzt so ein bisschen ja in der Lage waren, dass sie auch Antworten finden mussten, auch so ein bisschen mehr gechallenged waren, weil eben die Stars nicht da waren. Und ich glaube, insgesamt ist es gut für dieses Team, wenn man die gesamte Entwicklung anschaut. Aber wir sehen halt ganz klar, da haben sie noch einen Riesenschritt zu gehen.
Mhm. Wie sieht denn der Mann, der diese Vorbereitungsspiele ja alle kommentiert hat und sich natürlich auch viele Gedanken gemacht hat um das, was da jetzt auch bei dem Turnier kommen wird, Frischi, wie siehst du das? Also ich fand auch ganz spannend, dass der Bundestrainer auch nochmal das Thema Fitness zumindest bei den Spielerinnen aus Deutschland mit reingebracht hat, weil er einfach gesagt hat, naja, das ist halt jetzt eine ganz andere Situation, weil die halt lange raus und auf der anderen Seite kommen dann WNBA-Spielerinnen, die eigentlich, also irgendwie bewegt man sich so zwischen den Welten, wenn wir das nochmal mit dazu nehmen und auch deine Eindrücke vielleicht aus den Testspielen, wie blickst du auf das, was da jetzt ansteht und was da gehen kann für diese deutsche für dieses deutsche Team?
Ich glaube, dass keiner ja irgendwie ein Bild jetzt so richtig vor Augen hat, ne? Also die Vorbereitung war ja nicht nur beim deutschen Team, sondern bei allen Teams. Das ist ja keine richtige Vorbereitung. Also es gibt kein relevantes Team, das eine Vorbereitung hatte. Die Australierin hat Olaf Lange gesagt, ne? Die kommen, glaube ich, erst heute oder morgen zusammen. Die USA haben die überhaupt ein Training zusammen. Die Spanierin ähnlich, genauso Frankreich. Deswegen glaube ich, macht es wirklich keinen Sinn. Das habe ich jetzt auch von Olaf Lange gelernt. Wir sind so weit, wie wir sind in der Vorbereitung. Lohnt sich auch gar nicht, drüber zu reden. Wenn wir uns das erste Spiel angucken gegen Spanien, glaube ich, spielen wir genau gegen die Mannschaft, gegen die wir all das bräuchten, über was Ireti gesprochen hat. Per hat das auch, glaube ich, am Donnerstag irgendwie einmal gesagt oder vorher schon, gerade gegen so einen Gegner, der so eine Identität, so eine DNA hat, so einen Flow haben wird, wird es, glaube ich, gleich der härteste Test werden, ne? Dass wir gar nicht da sind, wo wir sein müssen, um vom Papier, von den Fakten mit den Spanierinnen zu konkurrieren. Da sind wir einfach nicht. Da stimmen die Einzelteile nicht, da stimmt die Abstimmung nicht. Aber gut, was soll man sagen, ne? Also damit müssen wir jetzt leben. Und ich glaube, so eine ähnliche Situation hatte man ja auch vor Olympia 24. Also das war ja ähnlich. Satou damals ein halbes Jahr raus, ich glaube, kein einziges Pflichtspiel vorher gehabt. Ja, Leo ist jetzt auch irgendwie 2 Monate raus, ne? Und was haben die Deutschen da für ein Spiel gemacht, also gegen Belgien? Da hat auch keiner mitgerechnet. Müssen also ein bisschen, damit ich wirklich richtig optimistisch bin, müssen wir so ein bisschen mit den weichen Faktoren arbeiten, weil die harten Fakten, geben noch nicht so richtig den Push.
Per, Leo Fiebig ist jetzt seit Montag auch beim Team, hat selber gesagt, sie ist total hyped, hat auch nochmal gesagt, es gab nie einen Moment, an dem sie auch nur ansatzweise gedacht hat, dass er irgendwie vielleicht sogar was in Richtung WM verpassen passieren könnte. Das beruhigt uns alle. Das ist also das eine. Die Wichtigkeit haben wir herausgestellt, werden wir gleich sicherlich auch nochmal tun. Und dann aber eben, und auch darüber wurde ja gerade gesprochen, haben wir noch das Thema mit Niara Sabali, ja? Day-to-day, hat der Bundestrainer gesagt, Entscheidung 50-50. Sie ist jetzt wieder im Teamtraining nach dieser Wadenverletzung, hat aber auch gesagt, naja, es werden keine 25 Minuten von ihr werden, aber wir nehmen alles, was wir kriegen können, ne?
Also erstmal würde ich dann gerne die Gelegenheit hier nutzen, wenn wir schon eine Spitze kassiert haben, dass unser Podcast sich nicht mehr so frisch anfühlt und dass Frische irgendwie nicht genug über Frauen gesprochen wird. China hat 10 Vorbereitungsspiele gemacht, schon seit dem 2. Juli, also da läuft eine richtige Vorbereitung. Weltranglisten 4., also durchaus auch als eine der Top-Nationen zu werten. Dass sie nur gegen Nigeria gewonnen haben, ist dahingestellt. So, jetzt machen wir mal weiter.
Was habe ich getan?
Niara, also...
Du hast ein Monster
gestachelt.
Ich mache diesen Podcast seit 3 Jahren. Ich habe darauf gewartet, dass du endlich mal da bist und dass ich dir einfach mal hier einen auf den Deckel geben kann. Und wenn du schon so mit falschen Informationen um die Ecke kommst, dann ist das ja wohl auch nur berechtigt. Aber jetzt erstmal zu Niara. Das ist wichtiger als du, Fischi. Die Position ist ja jetzt nicht die von Niara, wo wir sagen, da haben wir nichts und selbst eine Niara bei 30% oder bei 40%, die nehmen wir sofort, weil wir sie spielen lassen müssen, sondern wir haben Marie, wir haben Luisa, Herr Geiselsöder, also das ist ja in manchen Bezügen auch so das, was so ein bisschen schade ist, dass bei den Männern haben wir das gefühlt, wenn du dir einen 12er-Kader malst oder einen Top 8 malst oder 2 Superstars malst, die nebeneinander existieren müssen, dann könnte es kaum schöner ineinandergreifen, die Zahnräder. Das ist bei den Frauen nicht so. Wir haben fantastische Spielerinnen und viele von denen stehen sich manchmal so ein bisschen auf den Füßen, in der Vergangenheit mehr. Ich hoffe, dass das jetzt unter Olaf Lange besser aussehen wird und bin auch sehr zuversichtlich. Aber Niara wird irgendwie sofort helfen können. Sie wird ein paar Rebounds holen können. Sie wird uns ein bisschen was geben können. Vielleicht schießt sie auch mal einen Dreier rein. Das Risiko, was du so ein bisschen eingehen musst, ist aber nicht so groß, weil du eben sagst, okay, die Probleme im Ballvertrag, die Probleme mit dem Turnover, die Probleme gegen die Presse, das sind ja jetzt alle nicht Dinge zwangsläufig, wo du sagst, wir warten auf Niara Sabahi, dass die kommt und uns da hilft. Also es ist, glaube ich, nicht einfach. Olaf Lange, wir kennen sie natürlich besser als wir alle zusammen und ich glaube, dass sie auch eine super Vertrauensbasis haben, um da was rauszufinden und Niara ist prinzipiell eine Spielerin, glaube ich, die sofort was tun kann, auch wenn sie noch so ein bisschen sich für sie unwohl fühlt oder sie natürlich weit weg davon ist, im Flow zu sein. Mhm.
Ireti hat genickt. Ich glaube, es wird schon, also allein wenn sie dann irgendwann das Feld betritt, hat es schon irgendwie allein durch ihre Aura, durch das, was sie darstellt, durch die WNBA-Saison, die sie auch spielt, einen Effekt wird es auf jeden Fall haben, ne?
Ja, das ist, die hat immer Impact. Auch wenn sie nur, weiß ich nicht, 5 oder wenn sie unter 10 Minuten spielt. In diesen 10 Minuten wird sie Impact haben, sei es unterm Korb irgendwie Rebounds einzusammeln und uns da Abhilfe zu verschaffen oder dann das Spiel schnell zu machen. Ja, auch wir reden über einen Ballvortrag, aber Niara ist exemplarisch dafür, dass sie eine große Spielerin ist, die einfach mal den Ball nimmt, 2, 3 schnelle Dribbles raus hat. Und dann das Spiel der deutschen Frauen auch wieder schnell macht. Und ich meine, in der Offense jetzt ihr Dreier von draußen, ist hat so in der WNBA super gefährlich gewesen. Auch etwas, was uns hier helfen kann in diesem Team. Wir haben gerade in der Vorbereitung haben wir gesehen, dass wir Schwierigkeiten hatten von draußen. Und Niara ist natürlich eine Spielerin, die, wenn du in der Transition oder aus einem Kickout ihr den Ball da gibst, dann schießt du den rein. Und unterm Korb ist sie eine Spielerin, die viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und da auch ihre Abschlüsse findet und an die Freiwurflinie findet. Also überall kann sie diesem Team helfen, auch wenn man sie immer nur wahrscheinlich für kürzere Einsätze reinbringt. Und Niara wird halt nur spielen, wenn sie 100% ist. Ich meine, so professionell ist sie, so professionell ist das Coaching-Staff mit dem Medical-Staff und Olaf Lange wird natürlich auch sie dann überhaupt nicht gefährden. Und eine Niara, die 100% ist, 5 bis 10 Minuten geht, kann diesem Team sehr, sehr viel helfen.
Ireti, hättest du die Wahrheit gesagt? Du bist Berlinerin, du spielst eine WM. Und jetzt fragen die Docs dich, ey, tut das noch weh, wenn ich hier drauf drücke? Kannst du morgen spielen? Und du hättest gesagt, ich bin 100%ig professionell. Ich bin erst bei 97. Herr Doktor.
Du meinst so wie Franz raus, beim Orlando Magic Spiel in Berlin. Ja, das sind natürlich schwierige Situation auch aus Spielerinnenperspektive. Wir haben es jetzt bei Franz gesehen, bei diesem Berlin-Spiel der Orlando Magic. Er ist viel zu früh zurückgekommen von seiner Verletzung, wollte aber unbedingt hier auf dem Parkett spielen. Ich glaube aber schon, dass Niara, und ich meine, die sind ja auch, sie hat jetzt Vorbereitung gehabt, ist nochmal nach Deutschland gekommen, um hier Zweit- und Drittmeinung zu bekommen für ihre MRT-Bilder. Sie ist in bester Behandlung mit der Physiotherapeutin, die sie da im Team haben. Und ich glaube schon, dass die kein großes Risiko eingehen werden. Gut, die Tempo, also ihr WNBA-Team wird keine Playoffs spielen. Also deren Saison ist dann quasi auch vorbei. Das heißt, sie weiß, sie hat nach der WM auch die Möglichkeit, sich zu schonen, sich zu erholen und weiter zu rehaben. Aber trotzdem, Niara ist, ich sehe nicht, dass Niara ein großes Risiko eingeht. Vor allem mit ihrer Historie an Verletzungen.
Können wir das kurz sagen noch, Benny? Wir reden ja auch immer darüber, wie skurril die Situation für die Spielerinnen ist, im Gegenteil zu dem, was die Männer machen. Dass Niara keinen Kontakt haben durfte, beziehungsweise der DBB keinen Kontakt haben durfte zu Niara. Das war eine der seltsamsten Dinge, die ich im Sport je erlebt habe. Und mich hat das ja nur am Rande mitbekommen.
Also es gibt ja da diese WNBA-Regeln und es war quasi, naja, wie so eine Art Sperre oder wie auch immer, ne, weil man eben nur eine bestimmte Anzahl an Tagen beim Nationalteam sein darf. Und bei ihr kam halt dazu, dass sie jetzt so lange noch in der WNBA war und dadurch hat sich das irgendwie so ganz, also.
Es ging ja auch darum, dass quasi es durfte, also sie ist dann nach Deutschland gegangen, um wirklich um eine ärztliche Meinung, aber um klarzustellen, dass sie da nicht so eine Grenze überschreitet, dass sie nicht eigentlich nur zum DBB-Team will, gab es keine Form der Kommunikation und sie hat sich auch eisenhart daran gehalten. Das heißt, es war gefühlt der DBB und Niara in der gleichen Stadt oder in der gleichen, wo auch immer. Und sie durfte nicht sagen, ey, alles okay, mein Knie tut mir heute weh oder wie geht's dir? Nichts einfach. Also, es wird einfach immer wenn du denkst, du hast alles gehört und gesehen, welches Hindernis die Spielerinnen noch überqueren müssen, war das Kontaktsperre, sonst 2 Jahre Sperre, das habe ich auch einfach noch nie gehört, in keiner Sportart.
Ja, völlig absurd auf jeden Fall, völlig absurd. Wie gesagt, jetzt ist die Kontaktsperre Gott sei Dank aufgehoben und wir nehmen an Minuten, was wir von ihr kriegen können, freuen uns ansonsten natürlich auf die Spielerinnen, über die wir immer sprechen. Wie gesagt, Leo Fiebig ist jetzt beim Team, Frieda Bühner ja schon seit vergangener Woche, Geisel Söder sowieso schon Vorbereitung über. Alex, wir machen es ganz einfach. Du hast dich auf alle, du kennst alle Spielerinnen so gut, hast dich auf alle intensiv vorbereitet, zu jeder Spielerin auch nochmal 1000 tausend Extra-Stories über tausend Ecken rausgeholt. Über welche Spielerin möchtest du gerne sprechen? Machen wir es einfach so, komm. Wen möchtest du highlighten gerne aus diesem Kader? Es kann egal welche Spielerin sein.
Da ich ja jetzt kurz rausgeflogen bin, mein Handy hat sich überhitzt. Über welchen Kader sprechen wir? Noch über den Deutschen?
Ja.
Also ich glaube am Ende Frieda Bühner, oder?
Ich bin gespannt.
Dann sprechen wir über Frieda Bühner. Sprich, bitte, was möchtest du uns mit an die Hand geben für dieses Turnier und was wir von ihr sehen werden, können, wollen, dürfen, wie auch immer?
Ja, ich glaube, wir werden ja einfach nicht mehr überrascht sein, wenn sie jetzt die ganz große Bühne betritt und auf dieser Bühne so performt, als wäre sie schon jahrelang dabei. Ich glaube, dass sie jetzt auch im Vergleich zu den letzten Jahren diejenige ist, die vielleicht nochmal den größten Schritt nach vorne gemacht hat und auch machen muss, weil wir gesehen haben, dass gerade in dem Bereich offensiv, wenn wir nicht schnell spielen können, dass wir kaum Möglichkeiten haben, selber zu kreieren. Und ich glaube, dass sie jemand ist, der auch von ihrer Rolle her und von den Matchups, die sie haben wird, glaube ich, uns extrem helfen wird offensiv. Dann gucken wir uns Spanien an, ne? Sind besonders stark auch unterm Korb, ob das jetzt Megan DiLeo ist, ob das Ava Pham ist. Ich glaube, dass dann Luisa Geiselsöder es auch schwer haben wird gegen solche Matchups. Also das ist Augenhöhe, aber das wird sich zum Teil vielleicht neutralisieren. Und für mich ist Frieda, glaube ich, die immer das, was gerade irgendwie möglich ist, was ihr gegeben wird, dass sie nimmt. Ne? Wir haben ja mit Leo auch eine Spielerin, das hat Olaf Lange ja auch mehrmals jetzt schon gesagt, er will sie aktiver haben. Aber andererseits weiß er eben auch, dass wir bei ihr sie eben aus dem Plays, dass wir sie aus der Bewegung in Situationen bringen müssen. Und ich glaube, dass Frieda Bühner diejenige ist, die wir offensiv extrem brauchen werden.
Mhm. Frischi, glaubst du, wir können sie so ein bisschen auch positionell nach unten ziehen? Also siehst du das, dass man irgendwie mit Leo Fiebig und Frieda Bühner auf 2 und 3 spielen könnte? Oder ist das, gibt es da, also gibt es eine Version, wo man einfach so viele von unseren ganz großen irgendwie parallel spielen lassen kann?
Ich glaube, das ist ja das, was die Mannschaft auszeichnet. Ne? Wenn wir über Stärken reden, gerade defensiv, du hast Lineups, also klar, du wirst eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, Alexis Peterson, Small wird auf dem Feld stehen müssen. Und dann kannst du drumherum eigentlich fast jede Kombination irgendwie mal probieren, weil sie vielseitig sind. Natürlich kannst du mit Frieda auf der 3 spielen. Du hast dann vielleicht eben Spielerinnen, ob das jetzt Emily Bessoir ist oder ob das Dina Sonntag ist, die dann eben auf der 4 spielen. Das ist austauschbar. Ich glaube, dass du von Frieda eben auch ein Shooting bekommen kannst, dass sie schon auch ziemlich konstant von der Dreierlinie werfen kann. Deswegen, ob sie jetzt die 3 oder 4 spielt, sie wird einfach viel, glaube ich, auch außen an der Dreierlinie sein. Du musst sie in ihre Abrollsituationen bringen und wie du das am Ende machst, ist eigentlich egal. Also ich glaube, dass die Positionen in der Mannschaft abseits der 1 kaum eine Rolle spielen.
Ereti, skizziert auch mal für uns vielleicht so ein, ich sag mal, so ein Optimalfall. Wie könnte es klappen am Freitag gegen diese Spanierin, die ja, wie gesagt, jetzt auch nochmal WNBA-Verstärkung bekommen haben? Da muss man dazu sagen, das hat der Bundestrainer ja auch gesagt. Ne? Also fast alle Teams, außer die von Peer angesprochenen Chinesen, aber der Rest hat ja, alle haben ja irgendwie noch wackelige Geschichten und da kommen Spielerinnen dazu oder teilweise ganz viele Spielerinnen dazu und so weiter. Aber bei den Spanierinnen ist es halt nicht nur das, was da über den Teich rüberkommt, sondern auch noch diese ganze Euroleague-Erfahrung und so weiter und so fort. Das ist ein absolutes Brett zum Reinkommen und wenn du Gruppensiegerin werden willst, musst du dieses Ding ziehen. Lass mal gemeinsam so ein bisschen vorträumen. Was ist der perfekte Verlauf des Freitagabends und was muss dafür auf dem Parkett passieren?
Ja, ich sehe ein enges Spiel. Ihr könnt gerne ergänzen, jederzeit reinrufen. Ich sehe ein enges Spiel über 40 Minuten. Ich sehe ein deutsches Team, was den Ball gut bewegt, also diese offensive Identität, die sie seit Olaf Lange haben, dass das einfach funktioniert, dass sie einfach klicken, dass der Ball gut läuft, die sich viel bewegen, viele Dinge auch aus der Bewegung finden, also viele Optionen in der Offense aus der Bewegung finden. Unterm Korb wird es schwerer, als wir noch bei dem Vorbereitungsspiel gesehen haben, weil jetzt eben die beiden Bigs der WNBA zurück sind mit Gustafsson und Pham, über die wir gerade schon gesprochen haben. Das heißt, wir brauchen Shooting von draußen. Wir brauchen aber auch Spielerinnen, die aus der Bewegung von draußen attackieren und den Weg zum Korb finden, auch an die Freiwurflinie finden, dass wir da einfach sehr ausgewogen in der Offense sind. Und ich sehe, dass wir in der, also sie werden uns hart verteidigen. Sie werden viel Druck auf uns machen. Sie haben jetzt auch im Türkei-Spiel gesehen, was so eine Fullcourt-Presse über weite oder über lange Teile des Spiels mit dem Rhythmus, dem Offense-Rhythmus des deutschen Teams machen können. Also sehe ich da, dass die Spanierinnen das auf jeden Fall bringen werden. Und wir müssen da, ich hoffe, sie haben die Fullcourt-Press geübt, da auf jeden Fall zeigen, dass wir das schnell knacken und uns da überhaupt nicht verheddern, dass uns das überhaupt nicht tangiert und unseren offensiven Flow nicht stört. Und dann sehe ich in der Defense des deutschen Teams, das haben wir jetzt in der Vorbereitung insbesondere, finde ich, da haben sie den größten Schritt eigentlich gemacht im Vergleich zu noch der Zeit davor, auch phasenweise während Olympia unter Lisa Tomeides, dass sie da einfach viel besser stehen, viel besser kommunizieren, viel besser sich auch bewegen miteinander in der Defense. Und dass sie da auch verschiedene Looks zeigen können, was die Spanierinnen auch aus dem Konzept bringt. Das haben sie teilweise in der Vorbereitung, in dem ersten Vorbereitungsspiel schon gemacht. Die Spanierinnen hatten unglaublich Probleme, in der ersten Hälfte zu scoren. Wird sich jetzt, ist natürlich auch ein anderes Team, das wir dann sehen werden, aber wir können mit der Länge viel mehr switchen als die Spanierinnen. Und da hoffe ich natürlich, dass sie in der Defense, wir haben immer wieder eine Zone reingeworfen, sind dann aus der Zone schnell in die Personenverteidigung gekommen, dass sie da verschiedene Looks haben und es auch mal schaffen, die Spanierinnen aus dem Konzept zu bringen. Also auf beiden Seiten des Spielfeldes hoffe ich auf ein sehr enges und ausgewogenes Spiel. Und dann am Ende, wir wissen, wer die Spanierinnen sind, die dann so ein Spiel schließen und in der entscheidenden Phase den Ball haben werden. Iliana Martin, Ava Pham werden so die Go-To-Spielerinnen sein. Und dagegen hoffe ich natürlich, dass wir einen kühlen Kopf in der Leo Fiebig haben, eine Frieda Bühner, die einfach eiskalt attackiert und ihr Ding weitermacht und wir das dann auch mal schaffen, so ein Spiel zu closen. Aber wie Alex gesagt hat, das ist so ein bisschen Teeblatt lesen und wir müssen halt irgendwie, also ich glaube, das Wichtigste für das deutsche Team wird Flow sein und auch so ein bisschen, das ist das erste Spiel, ne, Aufgeregtheit abschütteln, schnell einfach Rhythmus finden und da sein und ich glaube, daran steht und fällt das Spiel der deutschen Frauen.
Wir brauchen, glaube ich, die Connection, ne, zwischen dem Team und der Crowd und Berlin und dem Publikum. Und ich glaube, das ist genau, also diese Nervosität am Anfang, der Druck, der wird riesig sein. Darüber haben ja manche Spielerinnen auch gesprochen, dass sie den Druck schon spüren. Seit Jahren reden wir über diese Heim-WM. Ich glaube, viele Karrieren dieser Spielerinnen laufen auf dieses Turnier zu. Und sie wissen, das ist, egal was kommt und egal was war, das ist eines der drei großen Events in ihrem Leben, im sportlichen Leben zumindest, gleich das größte. Und ich glaube, das deutsche Team braucht es ganz, ganz krass. Also einfach die Connection zum Publikum. Und am besten ab dem ersten Spiel. Irgendwann eine Phase, wo genau dieser Flow kommt, wo drei hintereinander reinfallen, wo man hinten zwei einsammelt und dann irgendwas in der Halle passiert. Also ich glaube, das braucht dieses Team ganz extrem.
Was ich übrigens brauchen werde, ist definitiv ein Trikot. Ihr könnt mich mal beraten, von welcher Spielerin ich das nehme. Also Leo ist die naheliegende Variante, aber Pero, gib mir mal noch so einen Außenseiter. Also ich brauche noch einen, weil Leonie Fiebig ist die logische, schnelle Variante, die sofort irgendwie da ist. Aber irgendwie hätte ich auch Bock vielleicht noch mal so um ein Eck rum. Aber ich brauche auf jeden Fall so ein Trikot, brauche ich dringend.
Ich sehe dich in so einem Bielefeld-Trikot, ehrlich gesagt.
Oh, ja, ja, das ist gut. Oder natürlich Emily Bessoir.
Ja, wollte ich jetzt nicht outen, aber du bist ein großer Emily Bessoir-Fan. Also, was hast du so schön über ihr Spiel gesagt?
Ich habe gesagt, am Donnerstag zu dir, wenn es Leonie Fiebig nicht gäbe, wäre Emily Bessoir meine Lieblingsnationalspielerin.
Ja, und da haben wir auch darüber gesprochen, ob so diese Kniebandage vielleicht auch mittlerweile schon so Teil ihrer, ob sie das so ein bisschen verkauft, sie verkauft so ein bisschen das Wackelknie und bestraft dich dann einfach. Das sind so diese drei Dinge, die mir sehr gut gefallen.
Ach, aber auf der anderen Seite, ein Geiselsöder oder Gülich-Trikot wäre natürlich auch absolut angebracht. Naja, also nur nochmal, damit das zu Hause auch alle...
Frag mal Steffi Bloch, ist unsere Kollegin, weil die war genau beim Vorbereitungsspiel gegen Ungarn genau in der Situation und die hat sich ganz, ganz große und lange Gedanken darüber gemacht. Ich weiß gar nicht, was sie am Ende gekauft hat. Also genau die Gedanken hat sie alle schon durchgespielt.
Ja, die wird eventuell ja auch Teil unseres Live-Podcasts am
Ich komme mit so einem Vintage-Bär-Trikot auf jeden Fall.
Ja, das ist stark. Ja. Das ist sehr
schön
gut.
Mit Obi vorne drauf noch.
Kann man eigentlich irgendwo Ireti-Trikots kaufen? Nee, muss ich dann selber beflocken, ne? Gibt's in irgendeinem Shop auf der Welt, gibt's ein Trikot von dir? Nee.
Ey, im Emiré-Team, in der Bubble gibt es auf jeden Fall ein paar Leute, die neue Trikots verhökern. Hundertprozentig.
Wo sollen sie die herhaben?
Ja, dann müssen wir, dann mache ich da ein Business draus, das ist kein Problem. Nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Also mittlerweile ist der Kader von 15 auf 13 reduziert. Am Mittwoch, dem 2. September, muss es den letzten Cut geben. Jetzt zuletzt hat es Laura Zörper und Alina Hartmann erwischt. Und dann wird er sich festlegen müssen, der Bundestrainer, auf diesen Kader in der Gruppe. Nicht nur mit Spanien, direkt am nächsten Tag Japan, hat er ja auch gesagt. Ne? Ganz andere Spielweise, das wird auch nochmal eine Riesenherausforderung. Und dann eben...
Yamamoto wird auf sie warten. Die ist schon jetzt meine Lieblingsspielerin des Turniers, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, was 5'4", was das ist, 1,49 oder so. Aber Yamamoto ist eine wirkliche Gefahr fürs deutsche Team. Vor allen Dingen, wenn du dann so ein bisschen Müdigkeit, wenn du so ein bisschen Laktat in den Beinen hast und am nächsten Tag so eine 1,50 große Japanerin, die den Ball durch die Nase zieht. Eieieiei, ich hoffe,
fällig.
Peterson Smalls hat Juice in den Beinen.
Und dann das nach einem Tag Pause noch Mali. Der Modus ist ja wie folgt, ja. Also es gibt dieses Jahr 36 Turnierspiele, wie zuletzt 2018, 16 Teams, 4 Vierergruppen, Platz 1, direkt Viertelfinale, 2 und 3 jeweils über Kreuz mit Quali, mit Überkreuzgruppe spielen dann in der Quali-Runde noch den weiteren Platz im Viertelfinale aus. Und Wie tief bist du schon im Yamamoto, aber generell auch im Japan-Mali-Game drin oder hast du da noch ein bisschen Weg zu gehen diese Woche?
Da habe ich noch Weg zu gehen, also weil da ist jetzt so viel reingeflogen in den letzten Tagen noch an Kader-News von den anderen Teams. Die Teams irgendwie schmeißen ihre ganzen Inhalte raus, du siehst Videos, du siehst viele Berichte noch. Also ich bereite mich erstmal breit vor und dann kurz vorm Spiel in die spezielle Vorbereitung.
Favoritin Ireti, also die US-Amerikanerin logischerweise als viermal in Folge Weltmeistertitelverteidigerinnen, auch wenn jetzt Kelsey Plum und Asia Wilson abgesagt haben, aber dieses Team ist ja, keine Ahnung, wir hätten wahrscheinlich noch 5 weitere absagen können, wären trotzdem Haushoch-Favorit, ne?
Ja, aber ich finde schon, dass das ist jetzt schon eine interessante Entwicklung bei den Amerikanerinnen. Also sie sind trotzdem mit Abstand der beste Kader, ne? Das muss man voranstellen, auf jeden Fall. Aber so eine Asia Wilson und eine Kelsey Plum waren jetzt von der älteren Generation in diesem jüngeren Team, waren das die erfahreneren Spielerinnen. Klar, sie haben immer noch eine Brianna Stewart, sie haben immer noch eine Fisa Koye, die natürlich trotzdem oder jetzt erst recht tragendere Rollen spielen werden. Aber ich finde, so eine Asia Wilson ist auf jeden Fall ein Brett. So. Und ich finde jetzt, da sie nicht mehr spielt, ich habe so also ein bisschen auf USA-Frankreich geschielt als mögliches Finale. Und ich finde, es ist jetzt noch mal ein bisschen offener gewesen oder offener geworden, dadurch, dass Asia Wilson und Kelsey Plum abgesagt haben. Und freue mich jetzt umso mehr auf dieses Zusammentreffen dieser beiden Teams, sollte es denn bei der WM dazu kommen.
Die US-Amerikanerin gegen die von Peer so gehighlighteten Chinesinnen am Freitag 14.15 Uhr in der Max-Schmeling-Halle. Ich muss mir natürlich auch eigentlich zumindest einmal bei diesem Turnier die US-Amerikanerin angucken, Caitlin Clark und Co. Ach, so viele Spiele, was soll man das als? Naja, egal. Frankreich im FIBA-Power-Ranking, was gerade rausgegeben wurde. Frankreich auf 2, Spanien 3, Belgien 4, Australien 5, DBB-Team auf der 7. Ireti nickt so halb, gehen wir da mit? Oder ist das nicht so ganz das, was du erwartest, wenn du dir die Kaderbesetzung auch so anguckst?
Das ist eigentlich das, was wir erwartet haben, ne? Also Spanien, USA, Australien, Frankreich, das sind so die Top-Teams. Alle mit guten Medaillenchancen und dann brauchst du in so einem Turnierverlauf ein bisschen Glück und brauchst ein gutes Pairing. Musst deine Gruppe gewinnen, um einfacher durchzukommen. Vermeintlich einfacher durchzukommen, irgendwann wird es für alle eng. Aber ja, das sind für mich so die Top-Teams und vorangestellt hätte ich jetzt einfach USA, Frankreich. Weil das auch die Teams sind, die wir bei Olympia gesehen haben, die besonders stark sind. Gut, Frankreich jetzt bei der EM nicht stark, haben, glaube ich, gegen Spanien verloren im Turnierverlauf und sind dann raus gewesen. Spanien ist ja dann ins Finale eingezogen bei der EM. Aber klar, bei Frankreich damals haben Gabby Williams und Marine Johannes gefehlt. 2 Spielerinnen, die jetzt da sind, der Kader ist komplett. Also Frankreich kommt mit dem besten Team. Und von daher für mich auch auf jeden Fall Titelkandidatinnen.
Oh, Marien Johannes, das muss, ja. Das muss man natürlich eigentlich auch wieder, muss man auch wieder einfach nur hingucken und spielen sehen. Stimmt, das war das mit, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es war das dann mit dem Meltdown der Spanierinnen im Finale, ne, hinten raus?
Ja, 12-0 auf abgegeben gegen die Belgier.
Ja, okay. Ja,
69-67 verloren. Ja, das ist leider, guck Frischi, der eine oder andere ist schon ready, der andere kommt gerade aus einer Sitzung, hat gerade einen verknackt irgendwie, so, weiß doch gar nicht, wo er ist.
Das ist eine Schärfe hier, das ist Wahnsinn.
Das ist ein Shit-Talk hier.
Das Problem ist
angestaunt. Ich sehe Frischi ja nicht mehr bei den Euroleague-Sendungen, das tut mir sehr weh. Ja. Und da konnte ich das schon immer, da hatte ich ein Ventil, obwohl Frischi mich immer gut behandelt. Fuck, Mann, du hast mir auch immer die besten, Lahmacun-Spots gezeigt. So, wir haben echt eine schöne Zeit gehabt und das ist jetzt nicht mehr da, deswegen ist es vielleicht so eine Übersprungshandlung, dass du jetzt so was abkassierst, also wenn du da bist.
Das Problem ist auch, Frischi ist der Einzige, bei dem das Internet hier die ganze Zeit abbraucht.
Das heißt, er hat gar keine Chance, was zu tun. Er muss es einfach raus jetzt.
Just in dem Moment ist er einfach rausgeflogen. Naja, gut. Ja. Okay. Jetzt ist Per auch noch ab. Jetzt, richtig, wir sind, glaube ich, die einzigen beiden, bei denen das Internet steht.
Ja.
Naja, was soll's. Also, Per ist wieder da, Alex vielleicht auch gleich nochmal, aber wir sind ja sowieso schon am Ende dieser Folge angekommen, denn wir werden natürlich das Ganze auch im größeren Rahmen nochmal versuchen einzuordnen, dann auch in dem Live-Podcast, den ihr, wie gesagt, auch wenn ihr nicht vor Ort seid, dann am Freitag hören könnt. Da wollen wir nochmal auch über Status Quo, Frauensport, Frauenbasketball 2026 sprechen, über Berlin als Austragungsort und so weiter und so fort. Da haben wir dann vielleicht auch nochmal, also haben wir den letzten Cut natürlich auch mit drin, wissen dann wirklich, wie der finale Kader aussieht. Wir wollen natürlich versuchen, hier heute nicht 1:1 das zu erzählen, was wir dann am Donnerstag im Zweifel auch nochmal machen. Freuen uns wahnsinnig auf alle, die wir sehen beim Live-Podcast tatsächlich. Wie gesagt, den gibt's dann auch zu sehen und zu hören am Tag drauf und dann ab Samstag in höherer Taktung unsere WM-Spezialfolgen mit Ireti, mit Per und Steffi Blochwitz und ich wechseln uns in der Moderation ab und natürlich gibt's alle Spiele live unbedingt einschalten, Magenta Sport und Magenta TV. Es fühlt sich jetzt gerade für mich wahnsinnig unbefriedigend an, dass wir diese erste Folge Basketball Deutschland nicht mit einem Frischi verabschieden beenden können, weil der ist einfach rausgeflogen, ja.
Ist aber gut, hat er mehr Zeit. Der kann jetzt schön zu Hause mal ein bisschen sich da an seine Sachen setzen. Ja. Das ist schon okay. Aber eine Ansage haben wir noch, Benny, an die Leute, die kommen. Wir müssen Steifheit vermeiden, alle miteinander.
Ja.
Wir hören ja alle gerne Podcasts und für mich sind oft die Live-Podcasts, wenn ich sie selber höre, so die eher die, nicht, was heißt schlechteren, aber eher so die nicht so spannend sind, weil es wirkt immer so ein bisschen hölzern. Also kommt entspannt. Kommt auch schon mit zwei Drinks oder kommt einfach auf einem Natural High, kommt einfach gut gelaunt, ruft rein, quatscht uns an, stellt Fragen, wenn Fragezeit ist oder auch wenn nicht Fragezeit ist, wir brauchen euch. So, es darf nicht so, es wäre ein Trauerspiel, wenn es da zu seriös zu gehen.
Absolut, aber also du kannst dich auch daran erinnern, vergangenes Jahr, du warst mit vor Ort, als der Kollege Alex Schüter und ich unsere Fußballshow da gemacht haben mit Chris Kramer, da gab es auch drei Spezialisten, Tinnen in dem Fall waren es.
Die waren
vielleicht
zwei drüber, ja. Die haben den Zwei-Drüber-Award bekommen. Auf jeden
genau,
Fall.
Also ihr könnt auf einem Drink-High kommen, wenn ihr immer mit Zwischenwasser auch gearbeitet habt. Und dann, also entschuldige, genau, mit dem guten alten Zwiever. Das hätte ich gestern Abend auch mal ein bisschen häufiger machen sollen. Aber also, Pero, das Zirkuspferd Zander wird natürlich jederzeit, wann immer irgendwo aufgemerkt wird im Publikum, weil sich einer beteiligen möchte, schnapp ich mir dieses Mikrofon und dann kannst du aber so schnell gar nicht gucken, wie ich bei demjenigen oder derjenigen auf dem Schoß sitze. Und also wir werden da natürlich, das wird ein Gemeinschaftsding, Freunde. Ihr kommt da nicht einfach nur hin, um euch berieseln zu lassen. Wenn ihr nicht liefert, wird's auch scheiße. Also das ist nicht nur an uns, sondern es sind alle gemeinsam. Wir freuen uns sehr, auch im Namen von Alex Frisch, sagen wir jetzt an dieser Stelle tschüss. Ich hoffe, der kriegt sein Handy wieder gekühlt. Das war die erste...
Benni, Ireti, ja. Ich habe noch eine Frage.
Ja, bitte.
Ich frage mich das jetzt schon die ganze Zeit. Wir sind jetzt immer noch eine Stunde hier zusammen. Per, vielleicht habt ihr das schon mal besprochen, aber ich muss es jetzt noch mal fragen. Wer oder was ist XXL Lutz?
Ich erkläre kurz. Bei Per steht hier in diesem Chatprogramm, über das wir zusammengeschaltet sind, steht bei mir Benny, bei Ireti Ireti und bei Per steht XXL Lutz.
Mhm.
Für die Hörer.
Lös so, mal jetzt auf, bitte.
So, das ist noch ein. Ich werde normalerweise nicht ausgecallt. Ich schreibe da normalerweise nicht. Mein Versuch ist immer, jemanden zum Lachen zu bringen, in dem da immer lustige Namen stehen, wenn ich reinkomme in den Call und oft genug erwische ich Benny. Das ist ein Möbelhaus erstmal einfach nur XXL Lutz.
Oh, du hast da Zugriff drauf?
Ja, ich kann da drei reinschreiben. Okay. Fertig, okay.
Was stand denn da lange drin immer? Ich weiß es gar nicht. Einen hatte ich da sehr, sehr lange. Freie Lanze hatte ich da sehr lange. Ja. Weil ich wusste lange nicht, dass Freelancer wirklich aus der Ritterzeit kommt, wo so jemand eine Lanze einfach hatte und einfach so frei war. Man konnte den halt engagieren. Und seitdem, also würde ich lieber als freie Lanze gesehen werden als Freelancer. Weißt du, was ich meine?
Aber da, also da muss ich jetzt mal einmal sagen, das hast du nicht aufgelöst. Das stand einfach wochenlang drin.
Das
habe ich nicht aufgelöst,
das stand einfach wochenlang da drin.
Und keiner hat es hinterfragt, weil man sich so denkt, okay, bei Per, okay, ja. Na gut, da steht da halt freie Lanze drin. Frage ich mal lieber nicht nach, was ist damit
ich muss jetzt von der Tendenz, das wirkt jetzt falsch. Jetzt XXL Lutz und freie Lanze, das wirkt jetzt, also gäbe es da eine Tendenz, die es nicht gibt. Da steht immer einfach, ja, immer wenn mich was begeistert hat die Woche, dann steht das da drin.
Freunde. Basketball Deutschland sagt Basketball Deutschland hiermit tschüss und wir hören uns Ende der Woche schon wieder und dann gibt's hintereinander weg Podcast um die Ohren gehauen. Danke Ireti, danke Per, bis Donnerstag.
Live bei Magenta Sport und Magenta TV.